Die Weissagung vom Leidensweg des Messias, des Gottesknechtes, lesen wir in Jesaja 53. Lese von Vers 1 ab. Ja, interessant, dass wir durch die Rollen von Qumran sogar Schriftstücke haben von diesem Abschnitt, die nach der Carbon-Methode, das ist eine wissenschaftliche Untersuchung, eindeutig auf die Zeit vor Jesus zurückdatiert werden können, eine echte Prophetie, dann im Kommen Jesu erfüllt hat. Wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Und jetzt kommt der Teil, über den ich nachher nur predigen will. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. So kurz ist heute unser Predigtext. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Ich lese aber noch den Vers vollends fertig. Voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Also, das stimmt doch nicht, muss man jetzt sagen. Wenn man das auf Jesus beziehen will, Jesus genießt eine hohe Wertschätzung. Ganz gleich, ob das Atheisten sind, Kirchenfremde oder Christen, alle haben eine hohe Meinung von Jesus. Und man reiht ihn ein unter die großen Friedensstifter wie Gandhi, unter die großen Humanisten wie Albert Schweitzer, unter die großen Führer wie Napoleon und Cäsar oder Michelangelo und Dostojewski, die Künstler. Sie können fragen, wen Sie wollen. Jeder wird zugeben, Jesus ist weit über dem Mittelmaß aller Menschen. Dass er der Allerverachtetste und Unwerteste ist, stimmt doch nicht. Wie war es denn übrigens zu Lebzeiten Jesu? Schon mit 12 Jahren, als Jesus bei seiner Bach Mitzwa, das ist die Konfirmation der Juden, im Tempel war, da wunderten sich die Schriftgelehrten über seinen Verstand, als er Antwort gab. Und sie blieben andächtig sitzen und freuten sich an dem jungen Mann. Er war doch nicht der Allerverachtetste. Lesen Sie mal im Neuen Testament, wie Tausende Jesus nachgelaufen sind. Er hatte doch Zulauf, Achtung, er war in aller Munde. Heute ist Palmsonntag. Ja, da sind sie doch an den Straßenrändern gestanden, haben die schönen Palmen am Rand der Straße zusammengerissen. So viel war ihnen Jesus wert und sie jubelten ihm begeistert zu Hosianna, dem Sohne Davids. Jesus hat doch viel Ehre und Zustimmung erhalten. Wie kommen wir dann dazu zu sagen, das stimmt dennoch, er war der Allerverachtetste und Unwerteste? Mein erster Punkt, Jesus verscherzt sich alle seine Sympathien. Jesus verscherzt sich alle seine Sympathien. Ich gehe etwas ungern in ein Haushaltswarengeschäft. Ich weiß auch nicht warum, ich habe da noch nie was angestellt. Vielleicht kommt es irgendwo von lustigen Filmen. Ich habe immer in diesen Geschäften etwas Angst. Ich könnte durch eine ungeschickte Bewegung, und das kommt bei mir vor, durch eine ungeschickte Bewegung mit der Tasche oder irgendwo mit meinem Arm, vielleicht auf so einem Regal eine der herrlichen Kristallvasen herunterwerfen oder so ein ganzes Set von herrlichen Porzellanschüsseln oder Tellern. Das ist ärgerlich, wenn man im Porzellanladen sich bewegt wie ein Elefant. Und genau das macht Jesus. Wo man eigentlich sensibel sein müsste, wo man vorsichtig sein müsste. Kennen Sie das Wort vom enfant terrible, von dem Kind, das immer so sich benimmt, dass es daneben geht? Achten Sie mal drauf. Jesus verscherzt sich alle seine Sympathien. Als die Menschen in großer Zahl zu ihm zugelaufen waren, ihn bewunderten, was hat Jesus gemacht? Wie wenn er nicht sensibel wäre. Er hat alle vor den Kopf gestoßen. Und sie drehten sich ärgerlich um. Und die Leute hatten einen Zorn auf Jesus zum Schluss. Stimmt, am Anfang, als er 12 Jahre alt war, haben ihn die Pharisäer bewundert. Und dann haben sie sich maßlos über ihn geärgert. Warum denn? Sie wissen, dass die Juden, das Volk Israel, in einer Hingabe ohnegleichen den Willen Gottes lebt. Die Ethik der Juden, die Gesetzestreue ist so groß. Was hat Jesus zu ihnen gesagt? Es ist alles nur äußerlich. Es ist alles nur äußerlich. Da bäumte sich bei denen alles auf. Wir sind Gerechte. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Kann man Menschen so vor den Kopf stoßen? Und Jesus hatte immer nur ein Thema. Er sprach davon, wie unser Herz, unser Inneres, unser Wille, unsere Gedanken böse sind. Das will doch keiner hören heute. Wie ist denn das heute? Meinen Sie, die Menschen unserer Zeit wollten das hören? Die meisten haben doch die Überzeugung, wenn der Mensch nach dem Guten strebt, dann kann er sich erlösen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und dann legt Jesus den Finger auf die Wunde. Er verscherzt sich alle seine Sympathien. Sie können einmal den Versuch machen, selbst unter Christen oder unter Theologen, wo sie irgendwo zusammensitzen und sie sprechen nicht über den Drewermann Jesus, sondern sie sprechen über den biblischen Christus, über den Jesus der Bibel. Nicht den, den man modisch für die Leute so gemacht hat, dass alle sagen, der gefällt uns, der Jesus, der ist einer von uns. Sondern den Jesus, so wie er in der Schrift, in den Evangelien erzählt ist. Wo Jesus vom Gericht redet, von der ewigen Verdammnis. Da bäumt sich doch alles auf. So kann man doch heute nimmer kommen. Wer will denn sowas sagen? Und wenn Jesus gar noch sagt, er allein sei der Weg zum Heil, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Da regt man sich doch auf. Es ist ein guter Rat, wenn manche uns sagen, sei auch vorsichtig, wenn du mit Nichtchristen redest, du musst aufpassen, dass du sie nicht gleich vor den Kopf stößt, redest lieber über unverfängliche Themen. Nein, ich bitte Sie, wenn Sie mit Nichtchristen reden, mit ungläubigen Menschen, dann können Sie nur ganz unmittelbar direkt von Jesus reden und den Anstoß und das Ärgernis von Jesus offenbar machen. Über den regt man sich auf. Was ist denn das? Wenn er immer wieder davon spricht, von der Schuld und Sünde, da sind wir doch heute Morgen nicht dazu zusammen, sagt einer, ich will das doch gar nicht hören. Von was redest du denn wieder? Von meiner Schuld? Ich will doch aufgebaut werden, ich brauche Trost, ich brauche Ermutigung, Hoffnung und Zuversicht. Und Jesus spricht von dem großen Schaden meines Lebens. Auch wenn ich will, ich kann gar nicht lieben, weil mein Herz so ferne ist von Gott. Ich kann keine reinen Gedanken in meinem Kopf haben, weil das Unreine so mich besetzt hält. Wie sollen wir Gutes tun, da wir Sklaven der Sünde sind? Wie hat das Jesus immer wieder dargestellt? Zum Ärgernis, zum Aufregen, zum Empören. Nicht, dass ich meine, das sei nur in unserer Zeit so. Schon zur Zeit damals, als Jesus über diese Erde ging, war er der Allerverachtetste und Unwerteste wegen seines Predigtthemas, weil er gesagt hat, dass Menschen verloren sind, wenn sie nicht jemand haben, der sie aus dem Gericht Gottes errettet, wenn sie nicht Versöhnung für ihre Schuld haben. hat noch nie jemand hören wollen. Pilatus hat es gar nicht verstanden. Herodes hätte gelächelt und hätte in seinem Ehebruch weiter fortgefahren. Was geht's ihn denn an? Und Jesus legt den Finger da drauf. Das ist nicht bloß eine ungeschickte Art der Verkündigung, wenn es in unserer Welt Ärgernis gibt. Ich kann Ihnen sagen, mitten in christlichen Gemeinden geht die Empörung los. Hör doch auf mit deinem Jesus. Ich kann es nicht mehr hören, was du immer und immer wieder redest von Schuld und Vergebung. Und was sich da aufbäumt, das ist unsere Natur, unsere Art. Die bäumt sich auf und die will das nicht hören. Das ist wie eine Allergie, wo der ganze Körper dagegen spricht und sagt, ich kann das nicht hören. Und Jesus wird der Allerverachtetste. Es ist nicht wahr, dass die Christen wissen, was sie predigen in diesen Passionstagen. Jesus, den Gekreuzigten. Eine Torheit vor der Welt, wenn sie immer wieder auf dieses eine Thema kommen. Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben. Und dabei ist doch der wichtigste Punkt meines Lebens. Ohne ihn kann ich gar nichts in meinem Leben in Ordnung bringen. Ohne Jesus bin ich fern von Gott und ewig geschieden, so sehr ich mich auch bemühe, ihm nahe zu kommen. Ich kann tun, was ich will. Ohne Jesus komme ich nicht weiter und nicht vorwärts. Darum ist das für uns eine wunderbare Kennzeichnung in dieser Prophetie Jesajas. Er ist der Allerverachtetste. Menschen gehen an ihm vorüber, seien sie nicht schockiert, wie Menschen spotten, sogar vielleicht mitrissen, sie auslachen und sagen, ach immer ihr Jesus. Ja, nur immer dieser Jesus, der soll mein Herr sein. Dem möchte ich gehören, der Allerverachtetste der Welt, der mich lieb hat. Wissen Sie, Jesus hat uns ja auch so lang getrotzt. Wir haben das ja auch oft nicht hören wollen. Wir haben ja lange Zeit uns gewehrt, die aus christlichen Familien kommen und die das von ihren Eltern schon erzählt bekommen haben, die haben das lang gemeint, ach, das ist doch nichts für mich. Mit dem Blut Jesu, das ist doch irgendwo eine alte Vorstellung. Dann haben wir gemeint, wir könnten Jesus wegschieben und das Ärgernis bleibt, der Allerverachtetste lässt sich verachten, bis wir ihn erkennen, wer er wirklich ist. Mein Herr und mein Gott. Jetzt möchte ich über das andere noch reden, der Allerunwerteste. Er verzichtet auf alle Anerkennung. Ein Bekannter, der in diesen Tagen durch viel Not in seinem Betrieb hindurchging, hat mir einen Brief geschrieben. Er hat dort erlebt, wie durch unwahre, böse Gerüchte das Vertrauen seiner Kollegen erschüttert wurde. Man hat ihn dann seines Amtes enthoben und hat ihn auf eine geringe, unwichtige Stelle gesetzt. Und er schrieb in diesem Brief, ich kann kaum davon reden. Du ahnst nicht, wie die Wunde schmerzt. Ich habe immer nur jedem das Beste geben wollen. Und jetzt muss ich erleben, wie niemand mich mehr achtet. Der Mund ist mir wie zugesperrt. Ich kann nicht mehr. Wenn Sie das ertragen müssen, dass Menschen Ihnen keine Ehre mehr geben, passiert ja heute, wenn einer durch die Zeitungen geschmiert wird. Ich habe in diesen Tagen auch viel Mitleid mit bewährten Politikern, die nicht mehr gewählt werden. Und wo plötzlich sich Schadenfreude breit macht, dem haben wir es aber gezeigt, bis das verkraftet ist, von Mitmenschen verachtet zu sein. Warum brauchen wir denn Ehre? Warum brauchen wir denn Ehre? Das ist auch etwas Schönes, wenn wir einander Ehre geben dürfen, wenn wir andere loben und ihnen Mut machen. Wenn Sie heute Mittag Ihrer Frau sagen, du hast es aber alles schön hier gerichtet, tut uns wohl. Warum brauchen wir denn das? Weil das ja nur eine kleine Decke über unserem Leben ist. Und wenn wir wirklich in uns gehen, spüren wir, dass in unserem Leben gar nicht viel ist, auf das wir stolz sein können. Selbstvertrauen haben, Gut, wenn man ein paar Zeugnisnoten hat, die schriftlich uns geben, was wir schon geleistet haben. Aber was haben wir denn als Selbstvertrauen wirklich? Je mehr wir uns im Lichte Gottes kennen, umso mehr spüren wir, dass unser Leben ein Nichts ist, eine Null. So wie es der Tod dann am Ende sichtbar macht, wo unser Leben irgendwo verwest und dahin geht. Und darum ist es so wichtig, dass wir in diesem Leben noch wenigstens dann später sagen, meine Berufskollegen, die können mich loben und die reden gut von mir und da bin ich in Erinnerung geblieben. Ich habe was geleistet, ich habe was geschafft. Das steht auch, wenn ich sterbe. Wir brauchen solche Ehre, weil unser Leben null und nichtig ist. Es gibt ja so viel Dunkles in unserem Leben, wo wir gar nicht mal mit unseren Freunden drüber reden können, wo wir bloß dankbar sind, wenn Gott den Schleier drüber lässt, dass die anderen nichts davon wissen. Wo wir uns schämen, wo es uns peinlich wird. Kann denn jeder so ins Licht treten? Wie sagt man heute so, was man von den Politikern verlangt? Schonungslos ehrlich, wer von uns macht denn das? Ich lasse ihn nicht schonungslos ehrlich in mein Leben blicken, ist gar nicht nötig und verlangt, Gott sei Dank. Gott darf hineinsehen und vor Gott darf ich es offen sagen, wer ich bin. Und ich brauche nicht die Ehre von den Menschen. Da hat Jesus einmal gesagt, ihr nehmt Ehre von den Menschen. Ich nehme keine Ehre von den Menschen, ich ehre Gott. Er war in Gott geborgen. Das ist der einzige wirkliche Halt, wo ich wieder Selbstvertrauen kriege. Wenn Gott mich annimmt, das ist die wichtigste Sache. Wenn ich weiß, er spricht mich gerecht. Er ist bei mir mit seiner Liebe und er hält mich. Er lässt mich einfach nicht los. Warum war denn Jesus jetzt der Unwerteste? Er hat sich ganz tief hinuntergegeben. Er will gar nicht das sein, was die Gottlosen ihm noch zugestehen, dass er ein noch in der Walhalla sein darf, unter den Großen, denen man die Ehre erweist, den großen Geistern der Weltgeschichte. Er will der Diener sein, nicht bloß als er die Füße seiner Jünger wusch, sondern er geht hinunter an die aussätzigen Asyle. Er geht zu den zerbrochenen, schuldigen Menschen, über denen jeder der Stab bricht und liebt sie. Er wurde der Unwerteste, weil er das Leben in seinem Unwert, Sie kennen Mehrwertsteuer, hier im Unwert, im Nichts erlebt und erkannt hat und getragen hat. Da ist er hinuntergegangen, das Allerunwerteste hat er an seinem Leben erlitten. Beim Judas waren es immerhin noch 30 Silberlinge. Das war ein Geschäftsmann, der gesagt hat, also Jesus bedeutet mir eine Erinnerung an die verflossene Zeit, so wie einer an die Jugendarbeit denkt oder an seine Kindheit, wo er vielleicht einen Weg mit Jesus ging. Also 30 Silberlinge, immerhin ein Preis. Aber Jesus wurde noch unwerter. Als sie Barabbas neben ihn hinstellten. Wissen Sie, warum die Leute sich am Barabbas begeistern? Ich rätsle immer. Die sagten, das ist ein echter Macho. Nicht? Ha, den kann man sich begeistern. Das ist einer, der wenigstens einen politischen Entwurf hat. Das zählt doch heute wieder Revolution und Weltveränderung und dann Umgestaltung. Also dafür kann man sich begeistern. Vielleicht wir in unserer friedlichen Welt nicht, aber in Jugoslawien wäre er schon wieder hoch im Kurs. Und in vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas. So ein Mann, aber was fängst du eigentlich mit Jesus an? Was bringt Jesus für die Politik? Der biblische Christus, nicht den umgedeuteten der Theologen. Der biblische Christus, was bringt er für die Politik? Was bringt er für die Kunst? Was bringt er für die Wirtschaft? Was bringt er für die Wissenschaft? Gar nichts. Der hat doch nur immer eine Sendung. Sterben für die Sünde der Menschen. Wer will denn das? Wen interessiert denn das? Er wurde der Unwerteste und ist ganz, ganz, ganz tief hinuntergegangen. Mein unwertes Leben will er tragen, erfüllen, damit ich bei Gott in Ehren bin, damit ich ein Kind und Eigentum Gottes werde. Nun, Herr, was du erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Du wurdest der Unwerteste. Barabbas war noch hoch im Kurs. So wenig halten die Leute von Jesus. Seien Sie nicht überrascht, wenn das auch Sie in diesen Tagen in der Passionswoche entdecken, dass Menschen über Jesus nur frech grinsen. Wir haben oft Jesus als den Unwert im eigenen Leben gehandelt.
Wir haben Jesus für nichts geachtet. Wir sind über ihn hinweggegangen. Wenn wir unseren Weg gehen wollten und sein Gebot gebrochen wurde, wenn es uns nur um irgendein Abenteuer ging, haben wir nichts nach Jesus gefragt, war er uns lästig. Ach, was soll ich denn? Gehen wir doch weg mit einem Jesus. Er wurde unwert, damit er den Wert meines Lebens wiederherstellt. Dass ich bei Gott in Gnaden bin, er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Er verzichtet auf Anerkennung, er verzichtet auf Anerkennung. Ach, jetzt müsste doch uns auch unwichtig sein, was die Menschen über uns reden, welche Ehre sie uns geben. Hauptsache, dass ich das annehme, was Jesus mir heute schenkt, dass er mir beim Vater das schenkt. Ich bin angenommen, gerecht geworden beim Vater. Noch ein letztes. Kein Anblick ist schöner. Ich habe am Anfang des Gottesdienstes Ihnen gezeigt, wie schön diese Blütenzweige hier sind. Die sind doch schön anzusehen. Aber das Haupt Jesu anzuschauen, ich kann kein Blut sehen, sagen manche. Ich möchte kein Blut sehen. Ich finde es eklig. Warum spricht er immer vom Blut? Ist doch nicht schön. Und das mit der Dornenkrone ist widerlich. Und das mit dem Leiden, also bitte, also es hat ja mal Zeit, aber jetzt mach Schluss. Und ich sage Ihnen, nichts ist schöner, als das Haupt voll Blut und Wunden anzusehen. Nichts ist schöner, als das Haupt voll Blut und Wunden anzusehen. Wir Menschen von unserer Art her, wir lieben lieber die schönen Gesichter, die man im Kino sieht oder im Fernsehen. Wenn einer Fernsehansager will, dann muss er besondere Anforderungen an seine körperliche Schönheit mitbringen. Denn warum wollen die Leute immer schöne Leute im Fernsehen sehen? Ja, wir wollen uns gern im Glanz der schönen Leute sonnen. Und der griechische Götterhimmel, der bestand aus lauter schönen Gestalten. Apollo und Venus und wie sie alle hießen, lauter schöne Figuren. Und wenn Jesus das Leiden trägt, dann hat er doch Teil an unserer Welt. Jetzt wissen Sie doch, wie die Welt draußen ist, wie hart es da zugeht, was dort gelitten und geseufzt wird, was dort für ein Unrecht geschieht, wie man dort oft nimmer weiter kann, wie man in Tiefen versinkt und wie man keine Kraft mehr hat. Und da hat Jesus diese ganze Not dieser Welt getragen, damit ich auch in der tiefsten Verlassenheit dieser Welt, in der schlimmsten Verzweiflung weiß, Gottes Liebe lässt mich nicht los. Gott hält mich auch dort. Und wenn ich ganz tief gefallen bin, wenn ich selbst an Gott mich versündigt habe, er holt mich wieder heraus. Seine Hand will mich dort noch halten. Darum ist dieser Blick so wunderbar für uns. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Ich will keinen Apoll sehen. Ich will keinen vollkommenen Körper sehen. Bodygebildeten Körper. Nein. Ich will den zerschlagenen Leib Jesu und das Haupt voll Blut und Wunden ansehen. Das heißt in der Offenbarung des Johannes, dass wir, wenn wir durch das Todestor hinübergehen in die Ewigkeit, dann sehen wir Jesus, den Herrn aller Herren, in der Gestalt des zerschlagenen Lammes. Kein schönerer Anblick als das Haupt voll Blut und Wunden. Weil es dort festgemacht ist, ich kann doch nicht mein Leben selber lösen durch meine guten Taten, sondern ich bin durch das Blut Jesu gerecht geworden. Ich bin bei Gott in Ehren, ich bin angenommen. Ich gehöre zu Gott, weil Jesus mich erlöst hat, weil er mich zu seinem Kind gemacht hat, weil ich sein Eigentum bin. Das gilt fest und ist hier festgeschrieben. Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen, doch nicht das Lockenköpflein in der Babykrippe von Bethlehem. Dein Haupt voll Blut und Wunden, das soll mir immer größer und immer wunderbarer werden. Dort steht es drin, in den Stunden der Anfechtung, wenn ich keinen Mut mehr habe, wenn ich nicht mehr weiter weiß und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre. Ich will es immer tiefer in mich hinein nehmen. So groß ist deine Liebe. Dort kann ich deine Liebe fassen, nirgendwo sonst. Dort weiß ich, dass ich bei dir angenommen bin. Lassen Sie mich schließen mit einem ganz simplen Bild. Wenn Sie eine Reise machen und bringen einen Geldschein mit von Ägypten oder von Griechenland und gehen hier zu Aldi, dann können Sie nicht an der Kasse bezahlen. Die Verkäuferin sagt, interessantes Papier, aber ist hier kein Zahlungsmittel. Und noch mehr gilt das, wenn Sie von Ihren Eltern vielleicht noch ererbt haben, einen dieser schönen Scheine, wo draufsteht, 1 Million deutsche Reichsmark oder gar 100 Millionen deutsche Reichsmark oder manche hat da noch einen Schein mit 1000 Millionen Reichsmark. Och, ist ja toll. Inflationsgeld hat keinen Wert. Da kann ich nichts dafür kaufen. Die Währung gilt nicht. Welche Währung gilt vor Gott? Sie können Ihr Leben mit nichts vor Gott angenehm machen. Sie können Ihr Leben mit nichts vor Gott bessern. Zählt nur eine Währung, Christi, Blut und Gerechtigkeit. Da geht die Tür zum Vaterherzen Gottes auf. Das ist der einzige Weg, durch den Menschen gerettet werden. Ich freue mich über die Passionswoche. Dass wir immer mehr darüber nachsinnen dürfen, über dieses wunderbare Geheimnis. Er wurde der Allerverachtetste und Unwerteste. Für mich, damit ich heute heimkehre ans Vaterherz Gottes, möchte Sie bitten, dass Sie ein Eigentum Jesu werden. Dass Sie sagen, Jesus, der Mann der Schmerzen, ist mein Herr. Ihm gehöre ich. Mit allem, was ich tue, hier in dieser Welt und in der kommenden Welt. Niemand anderes soll mehr mein Herr sein. Amen.